willkommen. Schön, dass Sie reinhören in eine neue Ausgabe. Kein Grund zur Panik aus der Praxis für die Praxis. Heute wollen wir uns mit einem Thema beschäftigen, welches, und ich drücke es jetzt mal so aus, wir in seiner Komplexität eigentlich gerade erst so zu begreifen scheinen. Nämlich den Zusammenhang von ADHS und anderen Erkrankungen bzw. somatischen Störungen. Hier scheint es einen Zusammenhang zwischen Migräne, Bauchschmerzen, aber auch Stoffwechselstörungen wie Adipositas zu geben. Ist jetzt das ADHS hier Ursache oder ist es nur eine zufällige Korrelation? Darüber reden wir. Und wir gewinnen mit unserem heutigen Gast wieder spannende Einblicke. Ich freue mich über Doktorin Kirsten Stollhoff, Neuropädiaterin, niedergelassen in Hamburg. Hallo Frau Dr. Stollhoff.
Moin, moin.
Jetzt habe ich in der Einleitung ja einfach mal so ein paar wilde Thesen rausgehauen, als Nicht-Mediziner, als Nicht-Psychiater. Nämlich, dass wir hier eine Assoziation haben von somatischen Störungen, somatischen Erscheinungsbildungen, ADHS. Ein paar habe ich aufgezählt. Können Sie das Bild für uns mal komplettieren? Was gehört denn dazu?
Durch Registerstudien haben wir zunehmend festgestellt, dass sehr viele Assoziationen da sind. Mhm. Wir haben bei vielen überhaupt nicht den Zusammenhang verstanden. Wir sehen nur, dass die überdurchschnittlich gehäuft gemeinsam auftreten. Und es gibt in dem neuropädiatrischen oder neurologischen Bereich gibt es Assoziationen, das fängt mit Migräne an, über Hirntumor, über Epilepsie, aber auch in anderen Bereichen wie zum Beispiel den endokrinologischen oder Stoffwechselstörungen, Diabetes, Autoimmunerkrankungen, allergischen Erkrankungen sehen wir Assoziationen, die zum Teil unabhängig voneinander auftreten, zum Teil aber auch Folgestörungen sein können.
Okay, jetzt haben Sie gesagt, man kann sich noch nicht alles erklären und hat auch noch nicht alles verstanden. Es ist wirklich ein breites Feld von Störungen. Wie weit sind wir denn da, was das kausale Verständnis, kausale Zusammenhänge angeht?
Wir sind ganz am Anfang. Das wird jetzt erst erforscht und es gibt Studien, die das Autoimmunsystem sehr ins Zentrum stellen, mit der Vorstellung, dass das Autoimmunsystem über einen Entzündungsvorgang verschiedenste Organe betrifft und damit diese Zusammenhänge erklären könnte. Mhm. Aber das sind alles reine Hypothesen.
Wahnsinnig spannend. Ich kenne das, die chronische Inflammation, ja. Eigentlich bei Hochdruckerkrankungen, atherosklerotischen Erkrankungen und solchen Dingen. Aber wenn wir jetzt über ADHS sprechen, ist das ja nochmal eine ganz andere Dimension. ADHS gilt ja als vererbbar. Also das, wir haben ja häufig eine Familiengeschichte. Wie ist denn das bei den anderen Erkrankungen bzw. Auffälligkeiten, wenn jetzt Eltern sowas haben, begünstigt das dann das bei Kindern auch?
ADHS, ganz klar, ist hochgradig vererbt. Es gibt aber auch zum Beispiel Immunerkrankungen der Eltern, der Mutter, die, wenn diese vorliegen, beim Kind eine ADHS hervorrufen können. Das wird wahrscheinlich eher über den Mechanismus Epigenetik dann ablaufen. Genauso wie Adipositas. Adipositas der Mutter während der Schwangerschaft führt überdurchschnittlich häufig zu einer ADHS-Symptomatik des Kindes. Auch hier haben wir wieder nicht den Zusammenhang erkannt. Wir wissen aber nur, dass bei Adipositas der Mutter auch immer ein Entzündungsvorgang bei der Mutter besteht, der wiederum über Immunmechanismen beim Kind dann eventuell eine ADHS-Symptomatik auslösen können.
Das ist wahnsinnig komplex und Sie haben es auch gesagt, man versucht es gerade zu verstehen. Vielleicht ganz kurz Epigenetik für die unter unseren Zuhörenden, die vielleicht nicht so tief in den medizinischen Themen sind. Was bedeutet Epigenetik?
Epigenetik ist Veränderung des Genpotenzials durch Umfeldfaktoren.
Das heißt, ich habe eine Veranlagung, aber weil das Umfeld jetzt gerade so ist, wird sie überhaupt erst getriggert oder kommt in den... Jetzt hätte ich fast gesagt, wieder im Phänotyp, also kommt zum Tragen oder nicht.
Und kann dann auch vererbt werden wieder.
Okay, ja. Also ich meine, das ist ja schon wirklich ein wilder Zusammenhang. Jetzt erstmal, wenn die Mutter Adipositas in der Schwangerschaft hat, dass das ein ADHS begünstigt, hätte ich jetzt auch nicht dran gedacht. Ist aber sehr, sehr spannend. Wenn wir über diese Zusammenhänge wissen, jetzt vielleicht auch nicht die Kausalität schon final geklärt haben, würde dann eine Behandlung von ADHS zum Beispiel, die Prävalenz von so Störungsbildern, von denen wir gesprochen haben, ließe die sich dann verringern, wenn wir das ADHS behandeln?
Also da gibt es jetzt keine belastbaren Daten. Was wir aber schon gesehen haben, das ist, wenn wir zum Beispiel ein Kind mit ADHS haben, was auch noch zusätzlich eine Adipositas hat, wenn sie es mit Stimulantien behandeln, die noch zusätzlich einmal als Nebenwirkung natürlich Appetitmangel haben, aber auch die Impulskontrolle verbessern, dann bessert sich auch die Adipositas. Also da gibt es einen direkten Link.
Das ist ja auch relativ einfach, also noch relativ klar nachzuziehen. Aber bei zum Beispiel Migräne oder sowas, da sind wir noch nicht so weit, dass wir da Daten zu haben oder Beobachtungen zumindest.
Da kann ich nur von Beobachtungen sagen, Kinder mit Migräne oder auch mit Kopfschmerzen, das ist ja häufig auch stressbedingt. Da hat man eine Veranlagung für Kopfschmerzen oder Migräne, aber Trigger ist schon Stress. Und wenn ich durch die Behandlung, durch die effektive Behandlung der ADHS verhindere, dass das Kind so unter Stress, unter Druck gerät, werden auch die Kopfschmerzen und die Migräneattacken seltener.
Das heißt, die Behandlung vom ADHS lohnt sich auf jeden Fall. Es ist ein bisschen banal, aber auch für die anderen Störungen.
Ja. Und es gibt auch Studien, was Epilepsie betrifft, dass bestimmte epileptische Anfallstypen seltener auftreten, wenn eine komorbid bestehende ADHS behandelt wird.
Okay, das heißt, da auf die ADHS schauen, die konsequent behandeln und dann kann ich damit auch den PatientInnen was Gutes tun. Was glauben Sie, wenn wir uns in 10, in 15 Jahren wieder hier treffen würden, die gleiche Diskussion führen, was für Einblicke, für Erkenntnisse haben wir dann gewonnen?
Ich hoffe einfach nur, dass wir wirklich mehr über die Mechanismen verstehen, was im Gehirn, was im Körper abgeht und wie engmaschig das alles zusammenhängt. Auch wenn wir nicht wissen, wie die Zusammenhänge sind. Ich denke, es ist ganz wichtig, nicht die ADHS zu übersehen, weil die sich häufig versteckt hinter den anderen Erkrankungen. Also wir erleben das immer wieder, dass Patienten mit Epilepsie, gerade im Kinderbereich, wir behandeln effektiv die Anfälle, aber wir wundern uns, dass die Kinder in der Schule Schwierigkeiten, also ob das da wirklich immer noch Probleme bestehen. Und von daher ist es wichtig, gerade bei Erkrankungen mit einer hohen Assoziation zu ADHS, immer zu screenen. Zu screenen, hat dieses Kind nicht zusätzlich ADHS. Und das wäre auf jeden Fall für allergische Erkrankungen, für Epilepsie und auch für Adipositas. Da ist es jetzt auch inzwischen Empfehlung, danach zu gucken.
Glaube ich, ein ganz wichtiger Hinweis, dass ich, weil wir sind jetzt davon ausgegangen, ich komme erst mit dem ADHS und habe dann die Komorbidität, aber es kann natürlich anders sein, dass das noch gar nicht diagnostiziert ist und dass das da drunter liegt und dahinter steckt.
Und das sehen wir häufig in der Praxis, in der Neuropädiatrie kommen sie ja mit Epilepsie auch primär und auch mit Kopfschmerzen, Migräne, mit Abklärung. Mhm. Und da gucken wir jetzt inzwischen immer und entdecken schon, nicht bei allen, aber bei einem Teil der Kinder, dass sie zusätzlich ADHS haben.
Das war eine weitere Folge von ADHS, kein Grund zur Panik, aus der Praxis für die Praxis. Schön, dass Sie reingehört haben. Wenn Ihnen unsere Sendung gefällt, dann freuen wir uns, wenn Sie uns abonnieren auf dem Podcast-Kanal Ihres Vertrauens. Bis zum nächsten Mal. Danke und tschüss.